Was für Änderungen gibt es jetzt tatsächlich an der wieder relevant gewordenen Grenze zwischen Großbritannien und der Europäischen Union?
Also insgesamt sind die Verwirrungen, die jetzt stattfinden, das Schlimmste, was jetzt passiert eigentlich. Also die Unsicherheit, die Menschen haben angesichts der neuen Regelungen. Insgesamt sind die Störungen im grünen Bereich. Es sind nicht wirklich besonders schlimm. Es war viel mehr befürchtet worden. Was ziemlich schwierig sich gestaltet, ist eigentlich der Warenverkehr interessanterweise innerhalb Großbritanniens, und zwar zwischen der Großbritannien der Insel und Nordirland, was auch Teil des Vereinigten Königreichs ist.
Wie unterscheidet sich die von der restlichen Grenze von Großbritannien zur EU?
Die Leute waren nicht vorbereitet genug. Sie haben eigentlich nicht verstanden, dass zum Beispiel, wenn Marks & Spencer, die ihre normalen Waren aus den Lagern in Großbritannien nach Nordirland verschiffen, dass sie dort tatsächlich ziemlich viel Papiere haben, weil das im Grunde für Waren als Ausland gilt. Das heißt, als Teil des kontinentaleuropäischen, des EU-Markts. Deshalb waren Leute nicht vorbereitet genug. Es geht ja darum, es gibt ja einen Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Dieser Vertrag besagt, dass es keine Zölle gibt einerseits. Andererseits ist es trotzdem so, dass es jetzt nicht Teil des Markts ist. Das heißt, ich zahle keine Zölle für meine Ware, die ich von Großbritannien in die EU verschiffe. Aber ich muss alle Papiere haben. Und da waren die Leute nicht vorbereitet. Das sind aber eher so Wehwehchen, die man hat jetzt am Anfang des Prozesses. Die Lernkurve muss hoch sein, damit die Waren auch besser geliefert werden im nächsten Monat, sagen wir mal.
Praktisch dieser ganze Papierchaos drumherum sozusagen, der wurde ja eigentlich auch mit so einer Übergangszeit versehen, also so 6 Monate, bis es zur endgültigen Einführung kommt, dass man das alles ausfüllen muss eigentlich. Aber das ist ja jetzt genau an dieser Grenze zu Nordirland eben nicht der Fall.
Genauso nicht der Fall. Es ist nicht so, dass da Papiere überhaupt nicht notwendig sind, sondern es gibt gewisse Erleichterungen, aber gewisse Papiere muss man ausfüllen. Insgesamt würde ich aber sagen, dass das nicht unsere Hauptsorge sein soll, die jetzige, genaue, momentane Situation. Das sind noch die ersten Wochen und wir wissen nicht, was davon sozusagen, was die langfristigen Auswirkungen sind, und das sind die wichtigeren Fragen, mit denen wir zu tun haben.
Gerade war ja schon auch angesprochen worden, so dass vielen Leuten unklar ist, was das jetzt eigentlich bedeutet. Jenseits von diesem Warenverkehr über die Grenzen, welche Änderungen sind noch irgendwie da, die Menschen direkt betreffen, die über diese Grenze wollen, aus verschiedensten Gründen?
Die Veränderungen sind teilweise enorm. Wenn ich als EU-Bürger jetzt ins Vereinigte Königreich möchte, zum Beispiel wenn ich dort studieren möchte, habe ich ganz andere Bedingungen. Ich darf nur 90 Tage dort bleiben, ansonsten brauche ich ein Visum. Genauso umgekehrt. Es mag ja sein, dass dieses Visum auch kommt, aber erst einmal muss man ein Visum beantragen. Das war bis jetzt nicht der Fall. Ein anderes Beispiel, pharmazeutische Industrie. Ich habe ein Medikament. Das Medikament ist von der EU genehmigt worden, vom zentralen Organ, was damit befasst ist. Aber ich muss nochmal zu einem anderen Organ in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, und hier muss ich das mir nochmal genehmigen lassen. Und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist eigentlich im gesamten Dienstleistungsbereich. Da ist der Vertrag, der ist zwar 2500 Seiten lang und alle denken, wow, mein Gott, das ist ja der größte Vertrag aller Zeiten. Es ist zwar ein riesiger Vertrag, aber da fehlen natürlich auf 2500 Seiten, da kommt man nicht auf alle Themen. Und der ganze Dienstleistungssektor ist da draußen. Also der ganze Austausch von Dienstleistungen ist nicht mit dabei. Das betrifft natürlich gerade in Großbritannien riesige Teile der Wirtschaft hier, weil die britische Wirtschaft sehr stark auf den Dienstleistungssektor erfolgreich ist und nicht auf der Produktion von Handelswaren wie Autos oder sowas ähnliches, sondern eher in dem Bereich von Banken, Beratung, Anwaltskanzleien etc. etc. Und das ist natürlich ein Riesennachteil für Großbritannien. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich der politische Punkt. Aber wenn wir noch bei der Wirtschaft bleiben, dann sehen wir auch dort, dass insgesamt die meisten Experten davon ausgehen, dass das britische Bruttosozialprodukt eher in etwa um 2% sinken wird, sofort durch den Brexit, und danach, dass die Möglichkeiten des Wachstums für die britische Wirtschaft geringer sind, als sie es wären innerhalb der EU. Und das kann natürlich enormen Einfluss haben auf die Zukunft. Das sind viel eher mittelfristige und langfristige Folgen des Brexit.
Welche Teile der britischen Gesellschaft sind es dann, die von diesen Auswirkungen am stärksten betroffen sind eigentlich?
Also wenn wir uns das anschauen, wer am meisten gegen den Brexit war, dann kommen wir auf die Menschen, die wahrscheinlich durch den Brexit am meisten verlieren. Und das sind vor allem die eher mobilen und produktiven Teile der Gesellschaft. Das ist ein Verbund, der anfängt bei linksliberalen Akademikern und Akademikerinnen und endet mit der Finanzelite im Lande. Das sind diejenigen, die sehr viel durch die EU-Mitgliedschaft verdient haben und gewonnen haben, das sind diejenigen, die verlieren werden. Wenn verlieren diese aber, stellt sich natürlich die Frage, ob der britische Staat in der Lage ist, die sozialen Sicherungssysteme so zu halten, wie sie bislang waren. Und wenn das nicht der Fall ist und sie entweder Steuern erhöhen müssen oder aber im noch schlimmeren Fall die Dienstleistungen, für die der Staat zuständig ist, beschneiden müssen, dann verliert auch natürlich die Klasse, die von Transferleistungen des Staates abhängig ist.
Das geht ja auch schon ein bisschen in Richtung dieser politischen Ebene, die gerade vorhin schon kurz angesprochen wurde. Was sind da eigentlich diese Auswirkungen?
Zum einen ist es so, dass mit dem Sieg der Brexiteers, also der Brexit-Befürworter, wir es mit einem Sieg von Xenophobie und von Rechtspopulismus zu tun haben. Und das sind diejenigen, die hinter Brexit standen, und für sie ist es ein Sieg des Nationalismus, des speziellen britischen Nationalismus über die Idee, dass man vielleicht internationalistischer unterwegs ist, europäischer unterwegs ist. Für diese Leute ist es, glaube ich, ganz wichtig, über einen Sonderweg des Vereinigten Königreichs zu sprechen. Und das sind Leute, die Großbritannien nicht in einem europäischen Kontext betrachten, sondern als eine Ausnahmeerscheinung, die früher mal die Meere beherrscht hatte, die größte Kolonialmacht war. Sprich, wir sehen uns, sagen diese Leute, nicht als Teil Europas, sondern als ein Land mit einer Sonderrolle zwischen den Meeren der Welt und den Dominions und den Ex-Kolonien, die wir haben in Australien und in Kanada und in Subsahara-Afrika und den USA, unserem Bruder im Geist, mit dem wir eine Sprache teilen und eine Kultur und ein kulturelles Erbe, und Europa. Das hört sich nach Hybris an, ist es auch, weil tatsächlich ist es so, dass Großbritannien heutzutage keine Großmacht ist. Australien zum Beispiel ist heutzutage kein Land, was besonders starke Bindungen hat zu Großbritannien. Australien schaut nach China, exportiert 40-50% seiner Waren nach China und ist überhaupt nicht willens, eine Sonderbeziehung mit Großbritannien einzugehen. Das macht einfach geostrategisch und wirtschaftlich gar keinen Sinn.
Diese Perspektive wird ja jetzt auch so ein bisschen sich zeigen, inwiefern sich das irgendwie rauskristallisiert. Da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, ist das irgendwie absehbar, ob es noch so Folgen von diesem Brexit gibt, die erst langfristig zum Vorschein kommen, die sich darauf dann auswirken, inwiefern praktisch die Zustimmung zu genau diesen Brexiteers auch sich entsprechend dann verändern kann?
Also ich glaube, dass die langfristigen Wirkungen die wichtigsten sind in diesem Fall. Und was bedeutet eigentlich Brexit? Die Idee von Brexit war, wenn wir alle Reiz und kleinen Schritten beiseite schieben, war die Idee, dass man nationale Souveränität wieder sich aneignet. Und das ist das, was in unserer Welt auf diese Weise, glaube ich, nicht funktionieren wird. Großbritannien ist ein viel zu kleiner Spieler innerhalb einer globalisierten Welt, wie wir sie es heute haben, in dem es drei große Blocks gibt mittlerweile. Das ist die Einflusssphäre der USA, das ist die Europäische Union, das ist China. Und dort als Großbritannien sozusagen in der ersten Reihe mitspielen zu wollen und ist einfach obsolet. Und die Briten haben bislang eine ziemlich wichtige Rolle gespielt als diejenigen, die am nächsten sind zu den USA, aber innerhalb der Europäischen Union sind. Das alles ist jetzt obsolet. Und ob Großbritannien eine Rolle hat, zerrieben zwischen China, den USA und der Europäischen Union, das mag ich wirklich zu bezweifeln. Das heißt, die Großmachtallüren haben überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und da wird natürlich ein böses Erwachen stattfinden im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr. Es mag ja sein, dass Boris Johnson als der lustige und alle begeisternde Premierminister das alles in bunten Farben malen kann, aber am Ende des Tages wird es dabei bleiben. Großbritannien ist heutzutage höchstens eine Mittelmacht, und diese Mittelmacht in allen Bereichen, im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich. Und in diesem Sinne werden sie viel weniger Gestaltungsmöglichkeiten haben außerhalb der EU wie innerhalb der EU.
Gibt es eigentlich jetzt schon so eine Perspektive beziehungsweise tatsächlich auch vielleicht konkrete Pläne, wie da jetzt nochmal potenziell nachgesteuert wird beziehungsweise wie auch darauf reagiert wird auf diese Brexit-Situation, um damit irgendwie noch ein bisschen anders umzugehen?
Also es gibt zum einen eine sehr unklare Linie des Premierministers und der Konservativen im Lande. Einerseits sprechen sie davon, dass sie ein Singapur an der Themse haben wollen, sprich ein Land, das durch Deregulierung die EU unterwandert sozusagen und durch Erleichterung für Firmen und Deregulierung auch im Arbeitsbereich zum Beispiel, so dass Menschen hierzulande weniger Rechte haben als in der EU, Arbeitsrechte, und dadurch sehr viel Geld hier investiert wird, weil das natürlich sich eher lohnt für das Kapital sozusagen. Das alles funktioniert aber gerade im Moment ganz schlecht, gestärkt durch Corona, aber auch durch die internationale Veränderung im Diskurs ist die Idee eines schwachen Staates obsolet. Das heißt, die Menschen wollen einen starken Staat, und diese Idee von Singapur an der Themse ist nicht mehr so lecker, wie es war vor 2 Jahren, als man noch neoliberal war. Sprich, die Konservativen sprechen jetzt mit doppelter Zunge. Einerseits versprechen sie einen starken Staat, andererseits von Singapur an der Themse. Beides ist ein Widerspruch an sich und es wird gerade im Moment nicht geklärt. Was die Opposition angeht, die, sagen wir mal, die progressive Opposition im Lande, die sind stehen noch unter Schock, unter der Schockstarre des enormen Wahlverlustes Corbyns und seines Rücktritts. Und sie haben sich noch nicht, glaube ich, damit abgefunden, mit Brexit abgefunden, haben sich noch nicht eingestellt darauf, dass Brexit eine Done Deal ist. Es ist vorbei. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wie wird das Vereinigte Königreich ein besseres Land sein in 5 oder in 10 Jahren? Und das hat noch nicht stattgefunden. Ich denke, am Ende wird es klar sein, dass die Gesellschaft hier damit zurechtkommen muss, dass Großbritannien keine Großmacht ist und wie viel Souveränität man abgibt, damit man Teil eines Größeren ist, was einflussreicher ist. Und nur dann funktioniert das. Und da denke ich mir, werden sie nicht drumherum kommen, um eine späte Annäherung A an die Realität und dadurch aber auch an Europa. Was bis dahin passiert, wissen wir nicht. Weil als die Rechtspopulisten in diesem Land mit Brexit angefangen haben, haben sie mit großer Schadenfreude gehofft, dass die EU zusammenbricht. Dass es nicht nur einen Brexit gibt, sondern auch die Italiener und auch Holländer und was weiß ich was, alle die EU verlassen. Was ist passiert aber auch seitdem? Die EU ist eigentlich kohäsiver denn je, gerade angesichts von Brexit und von Covid. Einerseits, und andererseits ist Großbritannien, also das Vereinigte Königreich, weniger kohäsiv geworden. Durch den Brexit haben sich die Kräfte gestärkt, die im Moment weg wollen vom Vereinigten Königreich. Sprich, es gibt jetzt eine starke Tendenz der Schotten, aber auch in Nordirland, sich von Großbritannien zu trennen und vielleicht es als eigene Nation innerhalb der EU eine Zukunft zu suchen und nicht im Vereinigten Königreich. Eine Sache finde ich ganz wichtig, was die meisten Leute nicht wissen. Die EU ist entstanden auch als eine Antwort auf die beiden Weltkriege. Das Thema ist enorm wichtig für sie. Großbritannien, darf man nicht vergessen, wurde nicht erobert im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg. Sie benötigen keine Überwindung der Nation. Sie haben die Nation überwunden über das Vereinigte Königreich. Das Vereinigte Königreich ist kein nationales Projekt, sondern ein übernationales Projekt von 4 verschiedenen Nationen. Und das ist die Überwindung von Nationen für sie in vielerlei Hinsicht. Das ist ein weltoffenes Reich, was überall auf der Welt zu Hause ist. Da ist ein ganz anderes Selbstverständnis als für uns mit den kleinen Nationalstaaten, die sich gegenseitig bekämpfen und eigentlich eine Lösung gesucht haben, nachdem sie 2 Weltkriege durchgemacht haben. Für die Briten ist diese Gemengelage nicht vorhanden. Und in dem Sinne war die EU für sie immer vor allem eine wirtschaftliche Antwort und nie eine politische. Und das ist natürlich die Krux. Wenn die das nicht so sehen, dann gibt es existenziell keinen Grund, nationale Souveränität abzugeben.